Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel bezüglich der Stille heißt es, ob bewusst oder unbewusst, wir werden ständig von einer Geräuschkulisse begleitet. Straßenlärm, Musik aus dem Radio, laut telefonierende Kollegen im Büro, Flugzeuge, tobende Kinder, wir haben schon fast verlernt, was Stille bedeutet. Und dabei würde sie uns so gut tun. Sind wir einem permanenten Lärmpegel ausgesetzt, wirkt sich das auf unserem Organismus aus. Stress und Schlafmangel werden erzeugt und die seelische und körperliche Gesundheit leiden darunter. Für den Körper sind Phasen der Stille unabdingbar, um zu entspannen und neue Energie zu tanken. Bereits täglich 2 Minuten in bewusster Stille können sich positiv auf den Blutdruck auswirken und uns stärken. Für die Gesundheit ist vor allem auch die Nachtruhe ausschlaggebend. Diese sollte nicht durch Verkehrsgeräusche gestört werden. Erholungsphasen nehmen uns den Druck, welcher von außen durch Lärm entsteht. Das Wohlbefinden wird dadurch gestärkt und wir können unsere Gedanken besser schweifen lassen. Wer also auf der Suche nach einer Idee ist, sollte sich bewusst in die Stille zurückziehen. Wir sehen bei diesem Bericht, dass die permanente Geräuschkulisse erwähnt wird und wo die Stille zu kurz kommt. Und es wird auch geraten, dass man nach den Turbulenzen, die man unternimmt, sich bewusst in die Stille zurückziehen soll. Und in unserem heutigen Bibelabschnitt geht es auch um die Stille Gottes, die beim 7. Siegel zum Ausdruck kommt. So lasst uns nun den Predigttext heranziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 8, Vers 1. Und da lesen wir: Und als es das 7. Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass sowohl die Siegel als auch die Posaunen uns zum Ende bringen und sie parallel zueinander laufen. Sie alle verlaufen parallel und beziehen sich auf denselben langen Zeitraum zwischen den beiden Kommen Christi. Jeder Abschnitt rekapituliert, also wiederholt, die Ereignisse in der gesamten Welt, sowohl der Gläubigen als auch der Ungläubigen aus unterschiedlichen Blickwinkeln und nimmt dabei immer wieder Bezug auf beide Gruppen. Um diese Argumentation zu stützen, sehen wir, dass beim 6. Siegel in Offenbarung Kapitel 6, Vers 17 vom großen Tag des Zorns die Rede war, der eingetreten ist und wo die Ungläubigen den Zorn Gottes und des Lammes anerkannt haben. Und ebenso findet sich dieselbe Phrase des Zornes unter der 7. Posaune in Offenbarung Kapitel 11, Vers 18, die so beschrieben wird: Und die Heidenvölker sind zornig geworden, und dein Zorn ist gekommen, und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden. Zudem hat Josef im Alten Testament die parallelen Träume des Pharaos über die 7 fetten Rinder, die von den 7 mageren Rinder gefressen wurden, und die 7 guten Ähren, die von den 7 verdorrten Ähren, die ihnen gefolgt sind und verzehrt wurden, gedeutet. Und die Antwort Gottes an Josef hat in Genesis 41, den Vers 25 bis 26, so ausgeschaut. Es ist ein und derselbe Traum. Dies erfordert von uns an unserer Stelle ein korrektes Verständnis an Wiederholung zu erkennen, wenn die Erzählung zurückgeht und denselben Punkt wieder aufgreift. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. Vers 1 berichtet uns nun, dass zu dem Zeitpunkt, wo das Lamm das 7. Siegel öffnet, eine Stille im Himmel entstanden ist. und die hat etwa eine halbe Stunde betragen. Das erinnert uns an die Begebenheit in Apostelgeschichte Kapitel 21, Vers 40, wo das Volk stehe, nachdem Paulus eine Nachricht zu verkünden hat, und da wird es so beschrieben. Und als er ihm die Erlaubnis gab, stellte sich Paulus auf die Stufen und gab dem Volk ein Zeichen mit der Hand. Und als es ganz still geworden war, redete er sie in hebräischer Sprache an. Das heißt, dass in beiden Fällen eine Reaktion entstanden ist, dass das Resultat einer Handlung ist. Zusätzlich ist die Dauer der Stille auf etwa eine halbe Stunde begrenzt. In Apostelgeschichte Kapitel 19, Vers 34 sehen wir ebenso die Angabe, die mit so einer Konstruktion angegeben wird. Als sie aber vernahmen, dass er ein Jude sei, schrien sie alle wie aus einem Mund etwa 2 Stunden lang. Groß ist die Diana der Epheser. Man beachte, dass in der Vision vom Himmel unaufhörlich Lobpreis bezüglich Gott präsent ist, aber beim Öffnen des 7. Siegels ist es Gott selbst, der für diese Stille sorgt, da nur er den Himmel zum Schweigen bringen kann. Schon in Markus Kapitel 4, Vers 39 sehen wir so ein Event, wo der Herr Jesus Folgendes anstellt. Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und wenn Johannes schreibt, dass sie etwa eine halbe Stunde lang gedauert hat, dann wird hier keine Raten in den Vordergrund gebracht, sondern es weist auf die symbolische Beschreibung des Gegenstands. Aber was genau symbolisiert sie? Die ersten 4 Siegel haben die Gerichte, welche sich durch das gesamte Gemeindezeitalter erstreckt, aufgezeigt. Und sie sind unmittelbar mit diesem Leben verbunden und erklären dem leidenden Christen aller Zeiten, dass es ein Teil von Gottes ewigen Plan ist. Das 5. Siegel hat uns den Ruf nach gerechter Rache aufgezeigt. Und das 6. Siegel ist die Antwort des 5. Siegels und eine Vision, gefolgt von einer Vision von der Wiederkunft und des jüngsten Gerichts. Und eine Vision von der Wiederkunft und des jüngsten Gerichts, gefolgt von einer besonderen Vision der Sicherheit und Glückseligkeit der Heiligen in Offenbarung Kapitel 7. Und das nicht nur, während sie auf Erden dem großen Tag des Zorns entgegentreten, sondern auch während im Himmel selbst. Das 7. Siegel zeigt somit das Ende auf, das im Himmel folgt, nämlich die heilige Stille, wo kein Geschehen stattfindet. Und diese Argumentation wird dadurch unterstützt, wenn man die grammatischen Konstruktionen und den Kontext berücksichtigt. Denn beim Öffnen der ersten 4 Siegel wird Johannes unmittelbar danach aufgefordert, zu kommen und zu sehen. Beim Öffnen des 5. Siegels folgt sofort eine Beschreibung, was Johannes sieht. Es ist wie, wenn man eine Tüte öffnet und sofort feststellen kann, was sich darin befindet. Und da sieht Johannes die hingeschlachteten Seelen. Beim 6. Siegel verhält es sich exakt gleich wie beim 5. Denn nach dem Öffnen werden die Angaben aus Matthäus 24 bezüglich dem Wiederkommen Christi verkündet. Schließlich werden nach dem Öffnen des 7. Siegels die Stille als Resultat angegeben. Das heißt, dass es daraus gefolgt ist, wo es nichts zu sehen gibt. Das 7. Siegel kann daher nicht dem 6. Siegel chronologisch folgen, was weitere Zorngerichte betrifft, da das Ende schon beim 6. Siegel beschrieben wurde. Und das bedeutet auch, dass die Ereignisse, die in der Vision der Posaunen geschildert werden, keine anschließende Erläuterung des 7. Siegels sind, sondern eine separate ergänzende Vision. Übrigens ist die Kapitel- und Versvergabe in der Heiligen Schrift nicht inspiriert. Daher ist es auch sehr bedauerlich, dass dieser Vers 1 von Kapitel 8 diesem Kapitel vorangestellt wurde, denn er ist mit dem vorhergehenden Abschnitt des Buches verbunden und nicht mit dem folgenden. Denn der zweite Vers dieses 8. Kapitels leitet eine neue Reihe von Visionen ein. Und deswegen ist es auch falsch zu sagen, dass die Stille nur vorübergehend war, bis die Posaunen in Gang gesetzt werden, wo man sich unter anderem auf Sephania Kapitel 1, Vers 7 beruft, wo es heißt, seid still vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, denn nahe ist der Tag des Herrn. Hier ist tatsächlich von einer Stille die Rede, da der große Tag des Herrn nahe ist. Aber beim 6. Siegel ist er schon eingetreten, sodass dieses Argument der Stille total aus dem Kontext gerissen ist. Zudem ist das Gericht seit dem 1. Siegel präsent und nicht erst im Nachhinein. Der Seher wird also nach dem 7. Siegel gerufen, die Zeitalter nochmals Revue passieren zu lassen, also sie gedanklich noch einmal durchzugehen, und das zeigt sich darin, dass man neue Visionen schaut. Sie zeigen die Wahrheiten, welche die Visionen der Siegel in gewissem Maße offenbart haben, noch tiefer und werden so verdeutlicht und ergänzt, sodass es ein insgesamtes Bild zustande kommt. Und verpassen wir das nicht. Die Parallele zwischen dem 7. Siegel der Stille und dem 7. Tag der Stille, wo es in Genesis Kapitel 2, die Verse 2 bis 3, so zum Ausdruck kommt. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am 7. Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Oder in 2. Mose Kapitel 31, Vers 15 wird es noch deutlicher auf diese Art und Weise dargestellt. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist der Sabbat völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Erkennen wir also den 7. Tag, der völligen Ruhe beinhaltet, mit dem 7. Siegel der absoluten Stille? Unser erster Anwendungspunkt, den wir nun besprechen, lautet: Die Unruhe geht der Stille voraus. In der Einleitung haben wir sehen können, dass ständiger Lärm vorhanden ist, wo eventuell die Ruhe nicht eingehalten wird. Denn seit dem Öffnen des 1. Siegels hat der Herr sein Gericht verkündet und es läuft durchgehend weiter. Der Reiter, der mit einer Krone ausgestattet ist, reitet, um zu siegen. Das feuerrote Pferd, das den Frieden von der Erde nimmt und das gegenseitige Schlachten bewirkt. In der Menschheitsgeschichte kommt es immer wieder vor, wo ein Volk sich gegen das andere erhebt. Schaut man zum Beispiel in den Ukraine-Russland-Konflikt, dann finden wir dort zahlreiche Tote, und das ist das Resultat der Uneinigkeit. Auch im Nahen Osten, die Auseinandersetzung zwischen Israel und den Menschen im Gazastreifen ist eine sehr traurige Angelegenheit, wo Leute unter harten Bedingungen den Tod ausgeliefert werden. Oder der schwarze Reiter, wo die Knappheit der Lebensmittel in Erscheinung tritt. Wir haben das schon einmal aufgegriffen, aber da, wo Christen sich nicht dem antichristlichen Regime beugen, werden sie wirtschaftliche Sanktionen ausgeliefert und bei stark rationierten Lebensmitteln benachteiligt werden. Auch in den afrikanischen Ländern, wo Angriffe bestehen, die einen Einfluss auf die Nahrung haben, leiden Personen stark darunter. Mit Angriffen ist hier die Ausbeutung der Unterdrücker gemeint, die dazu beigetragen haben, dass so eine schwierige Lage zustande gekommen ist. Und dann haben wir das fahle Pferd, dem Vollmacht gegeben wurde, über den 4. Teil der Erde zu töten. Wenn man sich die heutigen Statistiken betrachten, so ist festzustellen, dass es eine enorme Anzahl von Sterbenden in allen Epochen der Historie gibt. Man sagt, dass der Zweite Weltkrieg als der verheerendste Krieg mit 70 Millionen Getöteten betragen hat. Das muss man sich einmal vorstellen, was das für eine gewaltige Zahl ist. Zusätzlich haben wir die Gerechten Gottes, wo das schreiende Blut existiert, sei es jetzt Stalin, Nero, Boko Haram und die heutigen Gegner der Christen. Sie alle sind dafür verantwortlich, dass das Blut der Heiligen schreit. Das Blut, das nicht zur Ruhe kommen kann, bis Gott zur entsprechenden Zeit eingreift. Ein kurzer Auszug bezüglich der Christen zur Zeit Stalins zeigt Folgendes auf. Zu jener Zeit ließ Stalin Kirchen sprengen und Ikonen zu Abertausenden aus den Häusern entfernen und verbrennen. Anstelle der christlichen Ikonen musste nun Stalins Porträt in jedem Haus hängen. In seinen ersten Jahren als hauptberuflicher Revolutionär war Stalin für Überfälle und Erpressungen zuständig. Lenin förderte ihn damals gerade wegen seiner Skrupellosigkeit und Bereitschaft zur Gewalt. Stalins Biograf Dmitri Volkonov schrieb, Stalin hat schon früh geglaubt, dass er sich im Leben auf niemanden verlassen könne, außer auf sich selbst. Was die Ikonen betrifft, so ist das eine Diskussion, die man ein anderes Mal durchführen kann. Aber wie ist es bei dir? Erlebst du gerade eine Phase, wo du aufgebracht bist, wo du von Freunden hintergangen wurdest, sei es im Job oder im privaten Bereich? Es kommt immer wieder vor, wo Mitarbeiter dem Vorgesetzten nichts gönnen und versuchen, seinen Posten wegzureißen. Der beste Freund, der sich an die Wäsche der Frau seines Freundes bedient hat, die eigene Frau, die die Scheidung einfordert, dass sie einen anderen Mann im Blick hat, der eigene Mann, der nicht loyal zu seiner Frau stehen kann und sich nach anderen Damen streckt. Ja, diese Welt ist voller Chaos und der Sündenfall ist die Ursache dieser Tragödie. Seit nämlich Adam und Eva gegen Gott rebelliert haben, haben alle die Herrlichkeit Gottes verloren und es tobt wie die Hölle auf Erden. Kain hat seinen eigenen Bruder erschlagen. Gott hat Gericht gehalten über Sodom und Gomorra, die in eine Ausschweifung verwickelt waren, die extremst abscheulich war. Man wollte mit den zwei Engeln verkehren, die Gott geschickt hat und wo Lot stattdessen seine Tochter anbieten wollte, aber man unbedingt darauf bestanden hat. In England ist die Ausschweifung so stark, dass auch Gott nicht schweigen kann. Die Juden haben damals den Messias auf das Kreuz genagelt, wo auch heute noch Verstockung liegt. Und diese Gräuel werden so lange weiter andauern, bis es Gott selbst ist, der dem ein Ende setzt. Und dies führt uns zu unserem zweiten Anwendungspunkt. Die Stille bildet den Abschluss. Überlegen wir einmal für einen kurzen Moment darüber nach. Soeben haben wir gesehen, dass die Unruhe der Stille vorausgeht. Aber es ist nicht das Ende, denn das siebte Siegel gipfelt im Finale, das das Lamm vollzieht. Und das ist ein massiver Kontrast zu dem, was wir vorhin entnehmen konnten. Krieg, Betrug, Leid, und da ist es das Lamm, das diese Situation der Ruhe herstellt. Und es ist das Ende der Trauer, der Friede des Herzens. Sie ist die Ruhe der Bekümmerten an Gottes Brust. Die ganze Erde mit ihrem Zungenstreit ist still, wo alle Schreie der Menschen, der Händler und Krieger, der kämpfenden Weisen und der leidenden Guten verstummt werden. Alles Fleisch schweigt vor ihm. Er schenkt seinem Volk Frieden. Mein Lieber, glaub daher nicht, dass wenn du dich in einer Gegebenheit aufhältst, wo es aussichtslos erscheint, dass es das Ende des Liedes ist. Denn die Komposition liegt in Gottes Hand und er hat nicht nur den Beginn, sondern auch das endgültige Ziel verfasst. Und das ist eine wunderbare Ermutigung, wo es tatsächlich mit einem Happy End ausgehen wird. Vergleicht man das mit Filmen, so ist es nicht immer der Fall, dass ein Licht am Ende des Tunnels ist, da der jeweilige Regisseur das Stück in seiner Hand hält und es dementsprechend bestimmt. Wahrscheinlich kennen die meisten von uns den historischen Film Titanic, wo das Schiff untergegangen ist. Da hat es eine äußerst große Panik gegeben, wo Menschen um ihr Leben gebangt haben. Und das sehen wir auch in unserer aktuellen Zeit, wo Leute sich fragen, wie wird das Ende bei so einem unvorstellbaren Trubel werden? Vor nicht allzu langer Zeit wurden den Leuten aufgedrängt, sich die Spritze zu nehmen, um sich vor dem Virus zu schützen, da angeblich eine enorme Gefahr besteht, einen gesundheitlichen Schaden zu erwerben. Gegenwärtig erleben wir eine Angst, die ein heftiges Ausmaß genommen hat. Werden Leute verpflichtet, in den Tod zu gehen? In England soll man in Zukunft nicht mehr arbeiten dürfen, wenn man nicht die digitale ID besitzt. In der Schweiz soll es laut offiziellen Bericht so gewesen sein, dass knapp die Mehrheit der Bevölkerung für den gläsernen Bürger abgestimmt hat. Daraus kann man nachvollziehen, warum viele nicht mehr weiter wissen. Aber an dieser Stelle sei mit aller Deutlichkeit betont, dass wenn die abgefallene Welt ihren Film schreibt, dass sie letztlich nicht dauerhaft bestehen kann und es Gott ist, der dieses Schiff zum fürchterlichen Sturz bringen wird. Sei daher getrost, dass das Ende bereits fixiert ist und du auf den ewigen Gott schauen solltest, der sich in Offenbarung Kapitel 1, Vers 8 so präsentiert. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Sehen wir das? Der Herr ist der Anfang und das Ende. Das heißt, dass alles mit ihm anfängt und sein abschließendes Werk durch ihn vollendet wird. Wenn wir dann bei der Offenbarung voranschreiten, dann heißt es auch in Offenbarung 15, dass mit den sieben Plagen der Zorn Gottes sein Fazit gefunden hat. Und dieser Wahrheit dürfen wir uns stets bewusst sein, dass es nicht nur den Zorn betrifft, sondern alles andere auch. Doch kommen wir nun zu unserem dritten und letzten Anwendungspunkt. Die Stille des Endes ist ein Zeichen der ewigen Ruhe Gottes. Wenn wir aufgepasst haben bezüglich des Sabbats, der Gottesruhe symbolisiert, dann finden sich beim Öffnen des siebten Sieges dieselbe Idee dahinter. Sie bildet nicht nur den Abschluss der Stille, sondern weist auch auf den Zustand der Stille. In Hebräer Kapitel 4, Vers 3 wird es so dargestellt. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Zum Schluss werden Gläubige in diesen ewigen Genuss kommen dürfen, wo nicht nur das Ende der Trauer herrscht und der Friede des Herzens kommt, sondern auch diese Wahrheiten dauerhaft zum Tragen kommen. Viele von uns wissen, wenn man unter der Woche sehr viel zu tun gehabt hat, wie sehr man dann das Wochenende genießt. Aber wenn es dann vorbei ist, dann wünschen sich viele, dass es auch mit den Feiertagen länger dauern hätte können, wo man nicht gleich wieder in den stressigen Alltag einsteigt. Als ich noch damals mit meiner Frau in Kreta den Urlaub verbracht habe, da haben wir uns auch gedacht, dass man mehr Tage nehmen hätte können. Zugegeben war es ein sehr schöner Urlaub. Ich meine die Sonne, das Meer, die Cocktails oder das Essen. Es hat sich zum Teil so gefühlt, als wäre es ein Paradies auf Erden, wo man nicht davon genug haben kann. Dennoch ist es an der Vergänglichkeit gebunden und kann nicht den Geist befriedigen und deswegen ist es nichts verglichen mit dem, was Gott vorbereitet hat. Und solange man auf dieser Erde lebt, wird diese Beschaffenheit der aufrechten Ruhe nicht gegeben sein, sodass man sie niemals finden wird. Weder im Geld, noch bei den Frauen oder in den anderen Bereichen. Ja, es ist auch richtig, dass Gläubige in Christus ihren Frieden haben. Doch sie sind noch immer den Problemen dieser Welt ausgesetzt. Aber das am Ende der Tage komplett verschwinden wird. Und dann wird ewige Ruhe herrschen, wo die ersten 6 Tage keine Relevanz mehr haben. Nur noch das endgültige zählt. Und diejenigen, die nicht glauben, werden in den ewigen Krach verbleiben, das man schon gegenwärtig erlebt. Aber in der ewigen Verdammnis wird es eine andere und intensivere Dimension haben. Hier auf dieser Erde kann der Ungläubige bei Stress sich zurückziehen und in den Urlaub fahren. Doch derselbe Ungläubige wird es beim zweiten Tod nicht mehr erleben können. Stattdessen muss er denselben Ort mit Satan und seinen Dämonen teilen, wo die Stille ein Fremdwort ist und dort nicht im Vokabular existiert. Wir sehen das schon beim Fall zwischen Lazarus und dem reichen Mann, wo Lazarus in der Glückseligkeit ist und der Reiche ist am Ort der Qualen gelandet. Die Qualen sprechen auch für die unauslöschliche Unruhe, wo es kein Zurück mehr gibt. Lieber Hörer, wenn du heute keinen Frieden im Herzen hast, dann möchte der Herr dir Frieden schenken. Denn der Herr Jesus sagt selbst in Johannes 14, 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und so kannst du dich schon mit der Stille des Endes vertraut machen, wo deine Seele endgültig zur Ruhe kommt, die du nicht nur jetzt, sondern auch im Nachhinein erleben darfst. Doch dazu musst du dich vor dem Herrn beugen und sofort mit deiner Rebellion aufhören. Du kannst nicht weiterhin die Sünde leben und mit Gott einen Kompromiss schließen, denn das wird mit absoluter Sicherheit nicht funktionieren. Und schau doch, vielleicht kannst du dir regelmäßig teure Ferien leisten und findest dennoch nicht zur Ruhe. Dein Geschäft läuft prächtig, wo die Kassen klingeln, aber das Herz ist noch immer leer gefüllt. Blicken wir doch auf Zachäus, dem es gut gegangen ist, der trotzdem auf den Baum gestiegen ist, um von dem Herrn Jesus zu erfahren. Und das hat er deshalb getan, da er ein Suchender der Stille Gottes war und wo anschließend der Herr in sein Haus eingekehrt ist. Nicht umsonst hat Dietrich Bonhoeffer Folgendes zitiert. Mit elementarer Gewalt bricht immer wieder in der Menschheit der Ruf nach Frieden durch. Zum ersten Mal mächtig und stark im alten Prophetentum und nun in jüngster Zeit wieder überall in der Sehnsucht nach dem Weltfrieden. Aber so schön und ernst gemeint all diese Hoffnungen sind, sie erkennen nicht, dass der Friede, den wir brauchen, der Friede ist, der von der Ewigkeit herabkommt. Der Friede Gottes mit seiner Menschheit, mit jedem Einzelnen von uns. Frieden haben heißt sich getragen wissen, sich geliebt wissen, sich behütet wissen, heißt still, ganz still werden können. Mit einem Menschen Frieden haben heißt auf seine Treue unerschütterlich bauen können, heißt sich mit ihm eins wissen, sich von ihm vergeben wissen. Frieden haben heißt eine Heimat haben in der Unruhe der Welt, heißt festen Boden unter den Füßen haben. Da mag nun die Welle branden und toben, sie können mir meinen Frieden nicht mehr rauben. Mein Friede hat mich frei gemacht von der Welt, stark gemacht gegen die Welt, reif gemacht für die andere Welt. Dass wir aber solchen Frieden mit Gott haben sollen, das ist eine Sache, die über alles menschliche Begreifen, über alle Vernunft geht. Geschwister, wir haben nun alle sieben Siegel durch, wo wir heute drei Wahrheiten lernen durften. Erstens, die Unruhe geht der Stille voraus. Zweitens, die Stille bildet den Abschluss. Und drittens, die Stille des Endes ist ein Zeichen der ewigen Ruhe Gottes. Und das nächste Mal befassen wir uns mit einer neuen Vision, welche die sieben Posaunen betreffen. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.